Die Lesung heute ist aus Jesaja, Kapitel 49, die Verse 1 bis 13. Hört mir zu, ihr Inseln und ihr Völker in der Ferne, spitzt die Ohren. Der Herr hat mich berufen von Mutterleib an. Er nannte mich beim Namen, als ich noch im Schoß der Mutter war, und hat meinen Mund wie ein scharfes Schwert gemacht. Mit dem Schatten seiner Hand hat er mich bedeckt. Er hat mich zum glatten Pfeil gemacht und mich in seinen Köcher gesteckt und sagt zu mir, du bist mein Knecht, Israel, durch den ich gepriesen werden will. Ich aber dachte, ich arbeitete vergeblich und verbrauchte meine Kraft umsonst und unnütz, obwohl meine Sache des Herrn und mein Amt meines Gottes ist. Und nun sagt der Herr, der mich von Mutterleib an zu seinem Knecht gebildet hat, dass ich Jakob zu ihm bekehren soll, damit Israel nicht weggerafft wird. Darum bin ich vor dem Herrn herrlich, und mein Gott ist meine Stärke. Und sagt, es ist zu wenig, dass du mein Knecht bist, um die Stämme Jakobs aufzurichten und die Bewahrten Israels wiederzubringen, sondern ich habe dich auch zum Licht der Nationen gemacht, damit du mein Heil bist bis an das Ende der Welt. So sagt der Herr, der Erlöser Israels, sein Heiliger, zu der verachteten Seele, zu dem Abscheu des Volkes, zu dem Knecht, der unter den Herrschern ist. Könige sollen es sehen und aufstehen, und Fürsten sollen niederfallen um des Herrn willen, der treu ist um des Heiligen in Israel willen, der dich erwählt hat. So sagt der Herr, ich habe dich zur gnädigen Zeit erhört und habe dir am Tag des Heils geholfen und habe dich behütet und zum Bund unter das Volk gestellt, damit du das Land aufrichtest und die zerstörten Erbteile austeilst, indem du den Gefangenen sagst, geht heraus, und zu denen in der Finsternis, kommt hervor. Sie werden am Weg weiden und auf allen Hügeln ihre Weide haben. Sie werden weder hungern noch dürsten. Sie wird keine Hitze noch Sonne stechen, denn ihr Erbarmer wird sie führen und wird sie an die Wasserquellen führen. Ich will alle meine Berge zum Weg machen, und meine Pfade sollen gebahnt sein. Sie, diese werden von fern kommen, und sie, jene von Norden, und diese vom Meer, und jene vom Land Sinim, jubelt, ihr Himmel, freue dich, Erde, lobt, ihr Berge, brecht in Jubel aus, denn der Herr hat sein Volk getröstet und erbarmt sich seiner Elenden. Worte des lebendigen Gottes.
Lasst uns beten. Allmächtiger Gott, wir preisen dich und wir danken dir, dass dein Wort tatsächlich ein Licht auf unserem Weg ist. Und wir bitten dich, dass sich das nun bewahrheitet, wenn wir nun besonders intensiv auf dein Wort hören wollen. In Jesu Namen. Amen. Und wenn ihr den Handzettel mit dem Monatsblatt vergleicht, dann fällt euch wahrscheinlich schnell auf, dass ich mich für einen neuen Predigttitel entschieden habe. Heute geht es um Gottes Kampf um Anbetung. Kampf um Anbetung. Kampf ist ein starkes Wort. Ich denke, die meisten von uns würden Frieden lieber hören als Kampf. Aber dieser Begriff stimmt einfach am besten mit der kriegerischen Sprache in diesem Abschnitt überein. Ich hoffe, dass wir das sehen werden, wenn wir uns durch den Text bewegen. Dieser Kampf um Anbetung trifft auch den Kern des Dilemmas, das im vorigen Kapitel am besten zum Ausdruck kam, von diesen 8 Kapiteln, die wir in den letzten Wochen angeschaut haben. Dort spricht Gott ein menschliches Grundproblem an, und es ist ein tiefliegendes Problem der Anbetung. Wir alle sind von Natur aus so angelegt, dass wir etwas anbeten. Das haben auch atheistische Anthropologen schon vor langer Zeit erkannt. Und das allein ist auch kein Problem. Das menschliche Grundproblem aus Sicht der Bibel besteht vielmehr darin, dass wir alles Mögliche anbeten. Wir beten Gesundheit an, Wissen, Einfluss, Geld, Karriere, Schönheit, Sex. Wir beten so vieles an, nur nicht den einen wahren Gott, den Gott, der uns erschaffen hat. Wir müssen uns bewusst machen, dass dies nicht in erster Linie ein Problem für Gott ist. Aber für uns ist es eine existenzielle Gefahr, wenn wir uns von demjenigen abwenden, der alles Leben schenkt und bewahrt. Sich von Gott abwenden heißt, sich vom eigenen Leben abwenden. Und das ist die Erfahrung, die Israel auf ganz besondere Weise machen muss. Das Volk Israel hatte eine privilegierte Position inne. Gott hatte sich ihm auf besondere Weise offenbart und die Bibel hält diese Offenbarungsgeschichte fest. Aber bis Jesaja 49, wo wir heute sind, konnte selbst dieses einzigartige Privileg einer ganz besonderen Gottesbeziehung das Volk nicht davor bewahren, dass ihre Herzen immer noch für andere Götter schlagen. Und das führt Israel ins Exil, in die Ferne von Gott. Nun, wie wir letzte Woche schon gesehen haben, lässt Gott nicht locker. Seine Ehre steht auf dem Spiel, wenn sein auserwähltes Volk andere Götter anbetet. Und so kündigt Gott hier einen Kampf um Anbetung an. Und wie wir sehen werden, zückt Gott für diesen Kampf seine schärfste Waffe. Er weitet diesen Kampf auf die gesamte Welt aus. Und dieser Kampf geht auch heute noch weiter, solange bis Gott sein Ziel erreicht hat. Das wollen wir uns nun der Reihe nach anschauen. Unser erster Punkt ist, Gott zückt seine schärfste Waffe. In den Versen 1 bis 3, die wir gerade gelesen haben, ihr habt sie auf dem Handzettel, spricht jemand, der seine Botschaft nicht nur an Israel richtet. Er fordert alle Völker nah und fern zum Zuhören auf. Und das ist das erste von zwei Geboten, die wir in diesem Abschnitt finden. Das erste Gebot lautet, hört mir zu. Das zweite finden wir dann ganz am Ende in Vers 13. Dort heißt es, schaut es euch an, jubelt ihr Himmel, freue dich Erde, lobt ihr Berge, brecht in Jubel aus. Denn der Herr hat sein Volk getröstet und erbarmt sich seiner Elenden. Hört mir zu, am Anfang Jubel, Anbetung am Ende. Globaler Lobpreis ist die Folge von Gottes Kampf um Anbetung. Damit dieser Lobpreis entsteht, sollen alle Menschen die Ohren spitzen, heißt es hier für die Botschaft dieses geheimnisvollen Unbekannten, der sich natürlich, wie wir wissen, erst Jahrhunderte später offenbart als Jesus Christus, Herr und Erlöser. Und was Jesus zuerst bekannt macht, ist seine besondere Berufung von Gott und seine besondere Beziehung zu ihm. Schaut euch das in Vers 1 an. Er sagt, hört mir zu, ihr Inseln und ihr Völker in der Ferne, spitzt die Ohren. Der Herr hat mich berufen von Mutterleib an. Er nannte mich beim Namen, als ich noch im Schoß der Mutter war. Also eine Berufung von Mutterleib an. Das bedeutet, diese Person stellt keinen Plan B dar. Nachdem Israel ins Exil musste, Gott ist nicht nach diesem Versagen verzweifelt auf der Suche nach einem Macher, der nun aber wirklich diesen festgefahrenen Karren Israel wieder in Gang setzt. Nein, Gott hat diesen Menschen bewusst berufen, weil, wie wir aus dem vorigen Kapitel wissen, das menschliche Grundproblem für ihn kein Geheimnis darstellt. In Kapitel 48 hatte Gott gesagt, ich wusste, dass du untreu bist. Eben deshalb zückt er nun seine schärfste Waffe, um Israels Untreue zu überwinden. Und diese besondere Berufung geht Hand in Hand mit einer besonderen Beziehung. Hier heißt es, er nannte mich beim Namen, als ich noch im Schoß der Mutter war. Also auch wenn die Hörer damals sich den Kopf darüber zerbrechen mussten, wer dieser Unbekannte denn sein mag, dann ist er für Gott kein Unbekannter, den er sich willkürlich auswählt. Er hat ihn nicht nur gekannt, heißt es, er hat ihn genannt. mit Namen benannt. Und darin kommt die persönliche Nähe zwischen Gott und diesem Unbekannten an dieser Stelle zum Ausdruck. In Vers 2 kommen wir dann zu der Sprache, die den Kampf um Anbetung einläutet. Dort heißt es, er, also Gott, hat meinen Mund wie ein scharfes Schwert gemacht. Schwerter sind zum Kämpfen da, zum Erobern. Mit dem Schatten seiner Hand hat er mich bedeckt, er hat mich zum glatten Pfeil gemacht und mich in seinen Köcher gesteckt. Wer die letzten Kapitel aufmerksam mitverfolgt hat, der weiß, die Verbindung aus Schwert und Pfeil spricht für einen Eroberer. Und zwar in Kapitel 41 wurde vom Schwert und den Pfeilen des Kyros, des persischen Königs, gesprochen, der die Babylonier besiegen und Israel aus Babylon befreien wird. Aber hier lesen wir besteht ein kleiner Unterschied. Hier ist der Unbekannte selbst Schwert und Pfeil Gottes. Gott selbst zieht mit diesem Mann in den Kampf um Anbetung. Und hier präsentiert er seine schärfste Waffe. Es ist der Mund von Jesus Christus. Der Kampf um Anbetung ist ein Kampf um Herzen. Und den gewinnt man nicht mit konventionellen Waffen, auch nicht mit unkonventionellen Waffen, sondern mit Worten. Mit Worten aus dem Mund von Jesus Christus. Sie stellen die Schärfe dieses Schwertes dar. Und der Vergleich der Person mit einem Pfeil zeigt natürlich, dass es nicht nur seine Worte sind, sondern die gesamte Person ist wie ein glatter Pfeil, der alle Schilder durchdringen kann und den Sieg für Gott bringen wird. Aber wie schon gesagt, verbanden die ersten Christen den Namen von Jesus Christus untrennbar mit dieser unbekannten Person. Das werden wir uns gleich näher anschauen. Aber der Name dieser Person, der hier offenbart wird, in Vers 3, ist nicht Jesus. Schaut euch Vers 3 an. Dort bekommt der Unbekannte einen ganz anderen Namen verliehen. Dort heißt es, du bist mein Knecht Israel, durch den ich gepriesen werden will. Dieser unbekannte Knecht ist Israel. Oder zumindest verkörpert er das, was Israel immer hätte sein sollen. Israel war auf besondere Weise berufen. Israel stand in einer besonderen Beziehung zu Gott. Durch Israel sollte der Name Gottes in allen Ländern gepriesen werden. Hier spricht das Idealbild von Israel, der all das vollbringen wird. Und wir sehen hier, wenn wir schon etwas weiter vorausschauen, dass dieses vollkommene Israel eben nicht identisch mit dem Volk ist. Und wir sehen das besonders deutlich, wenn wir uns Vers 5 anschauen, denn dort sehen wir, dass dieses neue Israel mit einem Dienst am Volk Israel beauftragt wird. Schaut euch Vers 5 an, dort heißt es, und nun sagt der Herr, der mich von Mutterleib an zu seinem Knecht gebildet hat, dass ich Jakob zu ihm bekehren oder zurückbringen soll, damit Israel nicht weggerafft wird. Darum bin ich vor dem Herrn herrlich und mein Gott ist meine Stärke. Und in Vers 6 wird das noch einmal bestätigt. Schaut es euch an, dort heißt es, es ist zu wenig, dass du mein Knecht bist, um die Stämme Jakobs aufzurichten und die Bewahrten Israels wiederzubringen. Also das neue Israel entspricht offensichtlich nicht dem alten Volk Israel und nicht einmal dem Überrest Israels, also diesen Bewahrten, von denen in Vers 6 die Rede ist, die aus dem Exil wieder zurückkehren. Nein, Gott kündigt ein neues, ein vollkommenes Israel an. Das ist Gottes stärkste Waffe im Kampf um Anbetung. Durch dieses neue Israel will Gott gepriesen werden, durch ihn wird er sich verherrlichen. So viel zum ersten Punkt. Im zweiten Punkt sehen wir dann, dass Gott diesen Kampf nicht allein auf Israel beschränkt, sondern es ist ein weltweiter Kampf um Anbetung. Ein weltweiter Kampf um Anbetung. Diesen Titel findet man unschwer, wenn man Vers 6 zu Ende liest. Dort heißt es, wenn wir von Anfang an lesen, es ist zu wenig, dass du mein Knecht bist, um die Stämme Jakobs aufzurichten und die Bewahrten Israels wiederzubringen, sondern ich habe dich auch zum Licht der Nationen gemacht, damit du mein Heil bist bis an das Ende der Welt. Es ist eine Ausweitung dieses Kampfes um Anbetung auf der globalen Ebene. Nachdem Gott in Vers 3 von der Verherrlichung, von seiner eigenen Verherrlichung durch das neue Israel gesprochen hat, spricht er in Vers 5 nun von der Herrlichkeit des Knechts. Seht ihr das? In Vers 5 heißt es, darum bin ich vor dem Herrn herrlich und mein Gott ist meine Stärke. Und das ist der Kontext, in dem wir Vers 6 lesen müssen. Ja, Vers 6 sagt mit diesem Kontext im Hinterkopf, Vers 6 sagt, um seiner Herrlichkeit vor Gott angemessen Ausdruck zu verleihen. Es ist viel zu wenig, dass dieser Knecht einfach nur das zerstreute Israel zurückbringt. Dieser Herrlichkeit, die der Knecht vor Gott hat, wird nur dann angemessen Ausdruck verliehen, wenn er zum Heil und zum Erretter für die ganze Welt wird. Und an dieser Parallele zwischen ersten und zweiten Satzhälfte in Vers 6 wird deutlich, wie er zum Licht und zum Heil für die ganze Welt wird, nämlich genauso wie für Israel. Das Heil für alle Menschen liegt darin, dass sie durch Jesus Christus zu Gott zurückgebracht werden, zu Gott umkehren und durch Jesus Christus Gott anbeten. Das ist das Ziel dieses neuen Knechtes, das Gott mit diesem Knecht hat. Wie schon erwähnt, waren die ersten Christen davon überzeugt, dass Jesus Christus diese Prophezeiung vom neuen Israel und dem neuen Licht erfüllt. Bis jetzt war das nur eine Prämisse, die sollten wir uns genauer anschauen. Und in Vers 6 können wir das sehr deutlich erkennen. Denn dort sehen wir, dass dieser Vers im Neuen Testament gleich zweimal auftaucht. Zum ersten Mal im Lukas-Evangelium, einem treuen Juden namens Simeon war verheißen worden, dass er diesen besonderen Menschen mit eigenen Augen sehen würde. Und als er im Tempel den Eltern von Jesus mit ihrem Kind auf dem Arm begegnet, nimmt er das Kind auf den Arm und lobt Gott mit den Worten, die ihr hier schon seht. Meine Augen haben dein Heil gesehen, das du vor allen Augen bereitet hast. Ein Licht, die Nationen zu erleuchten und zum Preis deines Volkes Israel. Jesus Christus ist das neue, das vollkommene Israel. Als Licht und als Heil für alle Nationen wird der Gotteskampf um Anbetung siegreich zu Ende führen. Das ist das erste Zitat im Neuen Testament. Das zweite finden wir in Apostelgeschichte 13. Zum Zeitpunkt dieses Zitats liegen Kreuz und Auferstehung, Himmelfahrt und Pfingsten bereits lange hinter uns. Paulus und Barnabas hatten in der Stadt Antiochien in Pisidien zuerst in der jüdischen Synagoge von Jesus erzählt. Als dort die Botschaft weitestgehend abgelehnt wird, sagen Paulus und Barnabas eben diese Worte zu den Juden: Euch musste zuerst das Wort Gottes gesagt werden, da ihr es aber von euch stoßt und euch selbst nicht des ewigen Lebens wert achtet, so wenden wir uns zu den Nationen. Denn so hat uns der Herr geboten. Ich habe dich den Nationen zum Licht gesetzt, damit du zum Heil wirst bis an das Ende der Erde. Und als das die aus den Nationen hörten, freuten sie sich und priesen das Wort des Herrn. Stichwort Anbetung. Ja, und wie viele von ihnen zum ewigen Leben bestimmt waren, wurden gläubig. Also hier sehen wir, wie Jesus Christus zum Heil wird, zum Heil bis ans Ende der Welt. Nämlich indem Menschen wie Paulus und Barnabas Jesus Christus als Herrn und der Retter verkündigen. Und sie führen das fort, was Jesus als das neue Israel begonnen hat. Wir müssen allerdings angesichts von Pfingsten hinzufügen, dass es weiterhin Jesus ist, der durch seinen Geist in der Gemeinde den Kampf um Anbetung führt. Also die Gemeinde, wir sind das ausführende Instrument in der Hand von Jesus, damit Gottes Heil und Gottes Anbetung in der ganzen Welt verkündet werden und der Kampf um Anbetung zu Ende geführt wird. Gott hat den Kampf um Anbetung global ausgeweitet. In der Apostelgeschichte sehen wir die ersten Schritte in diese Richtung und dieselben Schritte bestimmen immer noch den Kampf um Anbetung heute. Das ist unser nächster Punkt, der Kampf um Anbetung heute. Lesen wir dazu ab Vers 9. So sagt der Herr, der Erlöser Israels, sein Heiliger zu der verachteten Seele, zu dem Abscheu des Volkes, zu dem Knecht, der unter den Herrschern ist. Könige sollen sehen und aufstehen. Fürsten sollen niederfallen um des Herrn willen, der treu ist, um des Heiligen in Israel willen, der dich erwählt hat. So sagt der Herr, ich habe dich zur gnädigen Zeit erhört und habe dir am Tag des Heils geholfen und habe dich behütet und zum Bund oder in das Volk gestellt, damit du das Land aufrichtest und die zerstörten Erbteile austeilst, indem du den Gefangenen sagst, geht heraus, und zu denen in der Finsternis, kommt hervor. Wenn wir am Anfang anfangen, es ist eine bezeichnende Beschreibung, dass Gott diesen Knecht als verachtete Seele bezeichnet, als Abscheu des Volkes unter den Herrschern, nicht über den Herrschern. Ich denke, in diesen Worten wirft das Kreuz seinen Schatten voraus und damit auch die christliche Betonung auf menschliche Schwachheit im Allgemeinen. Die Vorstellung, dass der von Gott aus Erwählte an einem Kreuz endet, ist für viele abscheulich. Ich denke, das gilt heute genauso wie damals. Aber genau diese Botschaft, hat Gott auch heute noch in den Bund, in den Mund der Gemeinde gelegt. Und am Apostel Paulus sehen wir, dass, wenn er an die christliche Gemeinde in Korinth appelliert, dass sie sich nicht von ihm abwenden. Und er tut das eben mit Worten aus Vers 8. Ja, schaut, ich lese aus 2. Korinther. Ich glaube, ihr habt das auch hier vor euch. Dort sagt Paulus, wir ermahnen euch aber auch als Mitarbeiter, dass ihr nicht vergeblich die Gnade Gottes empfangt. Denn er sagt, und hier kommt das Zitat, ich habe dich zur angenehmen oder zur gnädigen Zeit erhört und habe dir am Tag des Heils geholfen. Sieh, jetzt ist die angenehme Zeit. Sieh, jetzt ist der Tag des Heils. Wir sehen hier, dass dieser Kampf um Anbetung heute noch stattfindet. Und zwar unter den Nationen bis ans Ende der Erde. Also wenn wir wissen wollen, in welcher Epoche der Menschheitsgeschichte wir leben, dann sehen wir hier, wir leben in der angenehmen Zeit. Der Zeit der Gnade. Der Zeit des Heils. Und wenn wir erfahren wollen, wie Gott diesen Kampf weiterführt, ja, was Gott in unserer Zeit vollbringt, dann sehen wir das zurück in unserem Text in Vers 9. In Vers 9 sehen wir, er richtet das Land wieder auf, das Land Israel, ja, das verheißene Land, und teilt die zerstörten Erbteile aus. Aber wenn wir uns bewusst machen, dass Paulus Vers 8 vor einer heidnischen Gemeinde in Korinth zitiert, dann sehen wir, dass er offensichtlich nicht das Land Israel meinen kann und auch nicht das alte Volk Israel, sondern er spricht von einem geistlichen Land, voll von Anbetern aus allen Nationen. Sie sind der Leib von Jesus Christus, er ist das neue Israel, aber die Rolle der Gemeinde heute ist die Fortführung dieser Mission, dieses Auftrags als Leib Christi. Ja, die Rolle der Gemeinde heute ist also nicht, über andere zu richten und zu verurteilen. Ja, wir leben nicht in der Epoche des Gerichts, sondern unsere Aufgabe ist die aus Vers 9. Wir verkünden Gefangenen das Evangelium und sagen damit, geht heraus. Wir reden von Jesus als Licht in der Finsternis und sagen, kommt hervor. Ja, genau das geschieht, wenn wir Menschen zeigen, wie Jesus die Tür zum Gefängnis aufgeschlossen hat und wie er die Finsternis der Völker mit Wahrheit und Hoffnung erhält. Was ist das scharfe Schwert? Nun, es ist das Evangelium im Mund der Gemeinde. Mit ihm besiegt Gott alle Mächte und Gewalt, nicht nur die politischen, sondern vor allem die geistlichen. Ja, geistliche Mächte, wie soll man sich das vorstellen? Nun, geistliche Mächte agieren oft durch Denkvorstellungen, die uns gefangen halten. Ja, vielleicht sitzt du heute hier und wirst von Gedanken gefangen halten, die, ohne dass du es merkst. Ja, vielleicht hält uns die Lüge gefangen, dass ein Mensch nur das wert ist, was er leistet. Sein Gefängnis. Denn Gott sagt, du bist nicht wertvoll deshalb, was du leistest, sondern du bist wertvoll, weil ich dich erschaffen und weil ich dich erlöst habe durch Jesus Christus. Und das setzt dich frei. Gott sagt, du bist kostbar, egal was du leistest. Oder vielleicht sind wir in Schuldgefühlen verstrickt und gefangen. Eine vergangene Schuld, die auf uns lastet, die wir mit uns tragen. Was sagt Gott? Es ist die Zeit der Gnade. Gott begnadigt uns. Er sagt, in Jesus habe ich dich von deiner Schuld befreit. Du musst dich nur ihm anvertrauen und diese Last ihm überlassen. Wenn die Wahrheit von Jesus verkündigt wird, wird sie zum scharfen Schwert. Mit ihr befreit Gott sein Volk zu jubelnder Anbetung. Das Schwert des Evangeliums gehört damit in keine Scheide. Ja? Denn der Kampf um Anbetung tobt heute. Es ist unser Kampf. Und diese scharfe Waffe kann alle Lügen überwinden. Wo wir das Evangelium verkünden, erweisen sich Könige und Fürsten als macht- und wehrlos gegen diese Botschaft. Diese Botschaft hat das Römische Reich im Sturm übernommen. Sie breitet sich aktuell in Afrika, in Asien, in Südamerika aus wie ein Lauffeuer. Und auch wenn Nordkorea gerade zigtausende Christen inhaftiert, dann wächst doch die Botschaft von Jesus gerade in diesem Land unaufhaltsam. Und wie ein glatter Pfeil wird sie eines Tages auch die Diktatur der chinesischen Volkspartei überwinden und auch jeden Widerstand in Amerika und in Europa. Und das bringt uns zum letzten Punkt. Der Sieg im Kampf um Anbetung. Ich denke, wir sollten uns bewusst machen, dass dieser Kampf nicht ergebnisoffen abläuft. Als am 6. Juni 1944 der amerikanische General Eisenhower den Befehl zur Landung in der Normandie gibt, dann ist der Sieg noch nicht errungen. Aber es ist nur noch eine Frage der Zeit. Und genauso ist es keine Frage heute, ob der allmächtige Schöpfergott diesen Kampf um Anbetung gewinnen wird. Die Frage ist, wann? Und die Frage ist, stehen wir auf der Siegerseite? Wie wir gesehen haben, ist der Kampf um Anbetung immer ein Kampf heute, ein Kampf in jeder Generation der Gemeinde. Und das stellt natürlich die Frage an uns, wie geht es uns damit? Und wenn wir ehrlich sind, dann erkennen wir vielleicht, naja, ich bin gerade nicht sehr motiviert, diesen Kampf zu führen. Aber vielleicht erkenne ich in dem Moment auch, dass mir der Jubel, die Anbetung nicht immer leicht fällt. Aber vielleicht sind wir einfach nur müde und matt. Wenn das auf uns zutrifft, dann sind die Worte ab Vers 9 genau richtig für uns. Denn dort verheißt Gott eine Zukunft ohne Mühen. Und nicht nur das, auch eine Kräftigung für die Gegenwart. Lesen wir von 9 die zweite Hälfte. Dort heißt es, sie werden am Weg weiden und auf allen Hügeln ihre Weide haben. Sie werden weder hungern noch dürsten. Sie wird keine Hitze noch Sonne stechen, denn ihr Erbarmer wird sie führen und wird sie an die Wasserquellen führen. Ich will alle meine Berge zum Weg machen und meine Pfade sollen gebahnt sein. Und ich denke, wenn wir diese Worte lesen, dann werden wir zunächst an den neuen Himmel und die neue Erde erinnert, wo das hundertprozentig wahr ist. Ja, so beschreibt Johannes das in der Offenbarung. Aber diese Worte sprechen nicht nur vom Sieg in der Zukunft, sondern sie sind vielmehr an dieser Stelle eine treffende Beschreibung für uns heute, für unseren Kampf, unseren Weg dorthin. Ja, schaut euch das an, dort hier heißt es, sie werden am Weg weiden. Ihr Erbarmer wird sie an die Wasserquellen führen. Ich will alle meine Berge zum Weg machen. Ja, hier geht es um den Weg. Ja, um den Weg einer Herde, einer Schafherde unter ihrem neuen und ihrem guten Hirten, der sie leitet. Ja, dieser gute Hirte war immer schon ein Bild für den israelitischen Messias, ja, Gottes auserwählten König über Gottes Herde, über sein Volk. Ja, wobei dieses Volk, wie wir gesehen haben, aus Juden und vielen anderen Völkern bestehen wird, nicht nur aus Israeliten. Aber was uns diese Verse verheißen, ist egal, woher wir kommen, egal aus welcher Windrichtung, aus welcher Kultur, aus welcher Ecke der Welt und egal durch welche Kämpfe Jesus dich gerade führt, diese Worte zeigen uns, dass wir hier und heute nicht aus eigener Kraft diese Siege erringen müssen, sondern dass Gott sie erringen wird. Für uns ist die Aufgabe, dass wir uns führen lassen. Wir sollen uns immer wieder von Jesus Christus zu Weideplätzen und Wasserquellen am Weg führen lassen, in seinem Wort und im Gebet, in seiner Gemeinde und darüber hinaus in Begegnungen mit geisterfüllten Menschen. So erringt Gott den Sieg in seinem Kampf um Anbetung. Und so werden wir fast automatisch durch Anbetung, durch Verkündigung zu Kämpfern in dieser Welt. Gott selbst kämpft weltweit um Anbetung. Er kämpft und siegt durch den Geist von Jesus Christus in uns, in der Gemeinde. Sein Ziel ist, dass Menschen aus allen Ecken und Enden der Erde seinen Namen groß machen und verehren. Sein Gebot an sein Volk lautet deshalb, hört mir zu, in Vers 1 und Vers 13, jubelt, jubelt ihr Himmel. Freue dich, Erde, lobt ihr Berge, brecht den Jubel aus. Denn der Herr hat sein Volk getröstet und erbarmt sich seiner Elenden. Wie das genau geschieht, das erfahren wir in den nächsten Kapiteln, wie der Herr sein Volk tröstet und sich seiner Elenden erbarmt. Aber hier und heute gilt diese Zusage für uns. Wenn du müde und matt bist, wenn dir überhaupt nicht nach jubelnder Freude ist, dann ist es vielleicht Zeit, dich von Neuem bewusst von diesem Hirten leiten zu lassen. Also nimm dir doch heute Abend, nimm dir diese Woche besonders viel Zeit für deinen Hirten. Lass deine Anbetung sichtbar werden in deinem Leben und in deinen Worten. Lass dich von Jesus hinführen zu diesen wunderbaren Orten der Stärkung und Ermutigung auf dem Weg. Das heißt, verbring Zeit in seinem Wort, verbring Zeit im Gebet, verbring Zeit in der Gemeinde. Damit wirst du Kraft und Freude finden im Kampf um Anbetung. Und vielleicht noch mehr in der Anbetung und im Lobpreis selbst. Wir wollen nun Gott gleich mit dem Lied Jauchzt Erde preisen. Aber davor will ich zum Abschluss noch beten. Allmächtiger Gott, wir danken dir, dass du dein Volk nicht im Stich lässt. Auch wenn wir dir untreu sind, dann bist du der Gott, der in den Kampf zieht, um ein Volk zu seiner Anbetung zu versammeln. Und wir danken dir für die Rolle, die Jesus Christus darin spielt. Wir danken dir für sein scharfes Schwert und für seinen glatten Pfeil, den er darstellt. Wir danken dir, dass er uns erretten kann und dass sein Wort zur Waffe wird gegen alle Mächte in dieser Welt. Lass uns daraus Zuversicht schöpfen und Hoffnung, die in der Anbetung mündet. In Jesu Namen. Amen.